Zwei Heimsiege, eine Vertragsverlängerung und jetzt geht's nach Berlin.
Eben war noch die Pressekonferenz mit Nuri, leider mit nicht so guten News.
Ja, wir haben eine Menge vor heute.
Dann schnell, ich muss gleich zum Flughafen.
Ja, vorher aber noch das Intro, oder?
Ja, ohne geht glaube ich nicht, ne?
Ja, würde ich auch sagen, mein Name ist Christoph Böhkamp.
Ich bin Tobias Reif und jetzt bitte das Intro.
Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
Tag aus Dortmund, aus der Geschäftsstelle an der B1. Gleich rückt hier die ganze Truppe ab in Richtung Flughafen. Tobi auch, es geht nach Berlin. Ja, du hast es schon erwähnt, du sitzt auch im Flieger. Vorher schauen wir aber zurück auf diese ereignisreiche Woche, in der ich jetzt persönlich zweimal komplett daneben lag.
Womit?
Ja, man macht sich ja vorm Spiel immer so Gedanken, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wird das gleich wohl? Und gegen Bochum war ich ehrlich gesagt sehr euphorisch vorher und vor dem Spiel gegen Celtic eher skeptisch.
Ich habe festgestellt, in dieser Saison habe ich vor Spielen gar kein Gefühl mehr. Und damit fährt man immer gut, weil dann ist man, ne, das ist weder gut noch schlecht. Aber du hast dich vielleicht dann von den Zahlen zu sehr leiten lassen?
Auch, ja. Also ich meine, du guckst auf die Tabelle. Siehst Bochum unten drin, du erinnerst dich dran, dass sie es nicht geschafft haben, gegen Kiel im Heimspiel zu gewinnen. Dann hältst du unsere Offensivpower dagegen und glaubst, ja so, ne, nach diesem Stuttgart-Spiel, das wollen die Jungs bestimmt vergessen machen und dann hast du so eine Gemengelage, ja, das wird heute ganz eindeutig, habe ich zumindest gedacht.
Ich fand, es sah ja auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, gerade so die Anfangsviertelstunde war man auf jeden Fall der Herr im Hause.
Genau, die Anfangsviertelstunde und dann das 0:1. Also ich habe ja das ganze Wochenende unseren BVB-Fanclub aus Rumänien für BVB-TV begleitet. Die sind, zu eurer Info, falls ihr es nicht wisst, mit 100 Leuten nach Dortmund angereist und die waren auch einigermaßen euphorisiert, kamen die da am Stadion an.
Die hatten ja wahrscheinlich auch einige Zeit für das Abendspiel, sich entsprechend aufzuwärmen, oder?
Ja, haben sie auch gemacht. Die haben sich vorher am Nachmittag schon mit Ex-Profi Marcel Raducanu in Dortmund getroffen. Übrigens bis heute der einzige Rumäne, der je bei den BVB-Profis mitgekickt hat. Naja, und denen fiel dann aber auch in der ersten Halbzeit so ziemlich alles aus dem Gesicht, als dann plötzlich sogar 0:2 stand. Hier kommt mal ein Eindruck von einem BVB-Fan, Lorand, der war extra mit dem Auto 20 Stunden aus Rumänien nach Dortmund gefahren, eben um sich das Bochum-Spiel anzuschauen. Ja, und der kann auch richtig gut Deutsch, wie ihr jetzt hört.
Bisher bei allen Spielen, wobei ich dabei war, haben wir immer gewonnen. Habe ich gesagt, Mensch, es kann doch nicht sein, dass zum ersten Mal zu einem Spiel komme, wobei wir verlieren werden. Und als ich die Szene sah, wobei fast das 3:0 fiel, habe ich gedacht, oh Mensch, nein, dann sind wir fertig. Zum Glück ist es nicht reingegangen und dann konnten wir das Ganze ändern.
Ja, dann konnten wir das Ganze noch ändern. Zum Glück, da hat er recht.
Ja, was ich bei den Jungs aus Rumänien, muss ich sagen, herausragend fand, wir haben da so ganz oben auf der West unterm Dach gesessen und die haben wirklich 90 Minuten lang die Mannschaft unterstützt. Und da war jetzt, kam schon ein bisschen was Grummeln auch, als der, wie er sagte, da zum möglichen 0:3 frei auf Greg Kobel zulief. Aber die Rumänen, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Alles, was von der Süd kam, haben sie mitgesungen. Stark.
Solltet ihr das Inside Fanclub noch nicht gesehen haben, das Video von den Rumänen bei uns in Dortmund, ja, könnt ihr übrigens bei BVB-TV oder auch auf unserem YouTube-Kanal gucken. Von uns beiden auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, absolut. Das ist wirklich eine überragende Truppe. Einer von denen hat ja sogar BVB 09 auf seinem Nummernschild stehen. Das ist ja hier jetzt nicht so einfach. Ich glaube, da muss er aus Berlin kommen. Also diese Verbundenheit, das muss ich wirklich sagen, das habe ich da wieder gemerkt, die wir hier natürlich im Ruhrgebiet spüren, die geht ganz offensichtlich weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus.
Dann lass uns mal einen Haken an das Spiel am Freitagabend machen. Auch am Dienstag wurde dann schon wieder unter Flutlicht in Dortmund gespielt.
Ja, ich stand dann dieses Mal auf der Süd mit meinen Leuten. Du hast gearbeitet für Borussia Dortmund. Erst den Livestream begleitet vorm Spiel, die Warm-Up-Show mit geilen Gästen. Murdo McLeod, Paul Lambert, stark. Und natürlich Lars Ricken wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und ja, die Stimmen nach dem Spiel hast du dann auch noch für BVB TV eingeholt, aber nochmal zurückgesprungen. Was war das für eine erste Halbzeit?
Ja, das war beeindruckend, das war eine Gala-Vorstellung, das war mit Abstand die beste Halbzeit in dieser Saison und vermutlich sogar in diesem Jahr. Also ich kann mich an keine bessere Halbzeit 2024 erinnern.
Also absolute Zustimmung, bin ich dabei.
Vor allem Karim Adeyemi. Ich habe später in den Stimmen zu Emre, habe ich ihn nach Karim gefragt und auch gesagt, ich glaube, der hat in der Halbzeit nicht einen Ball am Tor vorbeigeschossen. Ja. Alles, was der angefasst hat, wurde zu Gold, hat funktioniert und im Zweifel wurde er gefoult. Also Wahnsinn.
Ja, das haben wir auch auf der Tribüne gesagt, im Witz. Er hat sogar noch einen Elfmeter rausgeholt. Der Schiri hat noch nie Bundesliga geguckt, wahrscheinlich. Und schuld war ja angeblich an dieser Top-Performance der Brokkoli. Jetzt wissen wir es.
Angeblich. Für alle, die es, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, noch nicht mitbekommen haben. Karim meinte danach in der Mixed Zone, seine Partnerin habe vor dem Spiel Brokkoli gemacht. Also Leute, esst euer Gemüse.
Ja, ein sprichwörtliches Erfolgsrezept.
Leider hat es nur für eine Halbzeit gereicht.
Ja, leider. Nuri, hat zu der Verletzung oder besser noch zu der Ausfallzeit von Karim eben während der PK noch was gesagt. Da kommen wir aber jetzt gleich noch zu. Tobi, waren wir denn jetzt am Dienstag ja so gut oder Celtic so schlecht? Ich meine, wir haben die Zahlen in der Vorberichterstattung ja immer wieder runtergebetet. Celtic mit einem 5:1 in die Champions League gestartet, alle Ligaspiele gewonnen, 20:0 Tore, Meister und Pokalsieger in Schottland. Das ist natürlich schon was.
Ich glaube, wie so häufig im Fußball ist es nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwo grau. Und das Problem von Celtic ist einfach, die schottische Liga ist auf dem Niveau nicht gut genug. Da wird denen nicht genug abverlangt. Das hat Brendan Rodgers, der Trainer von Celtic, nach dem Spiel auch erwähnt. Da sind gerade mal 12 Clubs und wahrscheinlich, wenn überhaupt, die Hälfte mit Bundesliga-Niveau.
Ja, aber ist es dann nicht Wahnsinn, dass er dann trotzdem, also das ist uns auch sehr aufgefallen auf der Tribüne, immer so hoch verteidigen lässt, auch nach so einer ersten Halbzeit, die trotzdem so hoch schiebt?
Es ist halt die Spielweise, die Rodgers von seinen Spielern verlangt. In Schottland funktioniert's und
ja,
es
Dortmund
hätte ja auch
nicht.
Noch in Dortmund an diesem Abend nicht, aber wer weiß, das ist ja immer das Schöne am Fußball, weswegen wir auch so viel drüber sprechen, es hätte ja auch ganz anders ausgehen können.
Ja, ja,
und
genau.
Dann hätten ihn alle gelobt.
In dem Fall haben unsere Jungs die Räume auf jeden Fall sehr gut nutzen können, beziehungsweise einfach auch starke Ballgewinne gehabt in Räumen, wo es dann einfach sehr, sehr weh tat. Also die Frage ist jetzt nur, also was machen unsere Jungs aus diesem, ich nenne es jetzt mal, Boost fürs eigene Selbstvertrauen? Das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Du hast das ja bestimmt auch auf der Pressetribüne gehört. Irgendwann haben wir auf der Südtribüne Spitzenreiter, Spitzenreiter gesungen. Aber das ist natürlich schon was. Ne? Dann, du hast den höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte in diesem Wettbewerb. Und dann stehst du vor 35 anderen ziemlich namhaften Clubs ganz oben in der Tabelle.
Nach dem zweiten Spieltag.
Ja, aber wir wissen alle, es wäre schon auch ein Vorteil, wenn der BVB am Ende der Ligaphase eben unter die ersten 8 Clubs käme. Denn ja, dann sparst du dir diese beiden Playoff-Spiele, um ins Achtelfinale zu kommen.
Das wäre der absolute Optimalfall. Aber ich erinnere kurz daran, das nächste Champions-League-Spiel ist in Madrid.
Ja, ja.
Und
ja.
Die mussten gerade eine überraschende Niederlage in Lille einstecken. Oh. Die werden also auch unter Druck stehen. Das, einfach wird das nicht.
Nee. Okay, es sind noch 6 Spiele zu spielen. Du hast absolut recht. Ich finde ja auch, jetzt weiß die Mannschaft so ein bisschen, zu was sie imstande ist. Also so dieses Level, was sie erreichen kann. Ne? Nuri spricht ja immer von einem Prozess. Und das war dann jetzt, denke ich mal, mindestens ein Ausschlag nach oben. Und das finde ich jetzt per se einfach mal nur positiv. Und ja, ich habe jetzt bei Twitter zum Beispiel, wird ja immer viel genörgelt, oder X heißt es ja jetzt, einen User, der offenbar BVB-Fan ist, gelesen. So ein typischer BVB-Move wäre es jetzt, bei Union sang- und klanglos zu verlieren. Ich verstehe, wo das herkommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, also so, ja, also dieser Aspekt Leidenschaft oder nennen wir es Mentalität. Die Mannschaft hat 0:2 gegen Bochum umgebogen und den sofortigen Ausgleich gegen Celtic direkt abgeschüttelt. Ja gut, also am Ende lassen wir uns mal überraschen.
Die nächste Prüfung kommt auf jeden Fall bei Union und das wird wieder eine Prüfung der ganz anderen Art werden. Die werden nicht so offensiv pressen wie Celtic, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich habe nach dem Spiel gegen Celtic mit Emre Can und Pascal Groß gesprochen und Letzterer hat sich sehr geärgert, dass er nicht öfter mal selbst den Abschluss gesucht hat, sondern ich glaube vor allem Serhou Guirassy war es, den er da gesucht hat. Der war sehr nah dran, am Dienstag sein erstes Tor für den BVB zu erzielen. Hat er selbst auch so gesehen. Aber natürlich habe ich mit Pascal und Emre auch schon auf das Unionsspiel geblickt. Pascal, gestern auf der Pressekonferenz hast du noch gesagt, du kannst es kaum erwarten, dein erstes Champions-League-Heimspiel. Jetzt direkt den höchsten Champions-League-Sieg in der Geschichte von Borussia Dortmund erlebt. Wie war's?
Ja, war unglaublich. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit drauf gefreut. In dem Stadion Champions League zu Hause ist für mich was ganz Besonderes. Und wie wir gespielt haben, wie wir gewonnen haben, die Art und Weise, die macht mich besonders stolz, weil ja, wir wollten besser spielen und das haben wir heute getan.
Wie fühlt sich sowas an auf dem Platz? Ich meine, das war ja gerade in der ersten Halbzeit eine absolute Gala-Vorstellung.
Ja, wir haben super gespielt. Wir haben gut mit dem Ball gespielt, haben immer wieder Druck gemacht, die zweiten Bälle gewonnen, waren aggressiv und dann auch guten Fußball gezeigt. Ja, das ist einfach, so müssen wir weitermachen. Ich meine, zu Hause sind wir schon stark. Jetzt gilt es auswärts auch die Stärke zu bekommen. Ja, und dann Schritt für Schritt besser zu werden.
Du konntest die letzten 30 Minuten von der Bank aus verfolgen. Wie ist das? Konntest du da dann schon abschalten und auch mal die Stimmung so ein bisschen genießen oder bist du mit dem Kopf weiter im Spiel?
Heute schon, ein bisschen muss ich sagen, weil ich mir schon sicher war, dass wir das über die Zeit bringen. Aber ich bin immer trotzdem verfolge ich das Spiel, schaue, wie wir spielen und spiele Spielern von außen eigentlich mit, so im Kopf. Aber es hat einfach Spaß gemacht heute mit den Fans, die Heimspiele bisher waren länger, aber heute ja, haben wir einfach auch nicht nur die Tore geschossen, sondern auch echt gut gespielt.
Ja, am Ende 7 Tore geschossen. Du persönlich warst diesmal auch, ich glaube, so nah dran wie noch nie im BVB-Trikot. Was fehlt noch zu deinem ersten BVB-Treffer?
Ja, das ein oder andere Mal hätte ich, glaube ich, selbst schießen können. Aber vom Grundsatz bin ich schon ein Spieler, der probiert, seinen Nebenmann zu sehen. Aber ja, heute hätte ich das ein oder andere Mal wahrscheinlich noch mehr selbst aufs Tor schießen können. Habe ein paar Mal Serhou probiert, ein Spiel zu bringen. Ja, schauen wir mal, es wird kommen, ich mache mir da keinen Druck. Wichtig ist, dass wir gut spielen, die Spiele gewinnen, das ist für mich das Wichtigste.
Samstag geht's weiter, schwieriges Auswärtsspiel bei Union. Wie nimmt man diesen Schwung von heute Abend jetzt am besten mit?
Ja, werden wir sehen. Wie gesagt, wir sind sehr stark zu Hause. Das war, glaube ich, unsere beste Saisonleistung heute. Wichtig ist jetzt einfach, wir müssen das alle 3 Tage zeigen. Das wird die Herausforderung und daran müssen wir uns auch messen. Und Samstag werden wir sehen und hoffentlich werden wir Union auswärts schlagen und dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen.
Emre, ein Wahnsinnsspiel und ich hatte kurz Bedenken, dass bevor es so richtig losgeht, bei dir schon wieder vorbei ist. Was macht dein Knöchel?
Alles gut. Ich glaube, es sah schlimmer aus, als am Ende ist. Am rechten Knöchel kann nichts mehr passieren, glaube ich. Ich hatte schon so viele Bänderrisse, die Bänder sind schon durch. Keine Ahnung, ob es noch möglich ist. Und ich wusste, es hat nur geknackst, deswegen habe ich ein bisschen Angst bekommen.
Dann hast du kurz danach, 5. Minute, direkt den Elfmeter verwandelt. Etwas andere Variante als am Freitag. Wann hast du dich dazu entschieden, den so zu schießen?
Heute während des Tages habe ich mir gedacht, falls ein Elfmeter kommt, falls ich den schieße, schieße ich in die Mitte. Und ich glaube, das war die richtige Wahl heute.
Danach fast direkt im Gegenzug das Gegentor, auch da warst du beteiligt. Wie hat sich das aus deiner Perspektive abgespielt?
Ja, eine Flanke und dann will ich den klären zur Ecke, klar. Und ich sehe aber nicht, dass er von der linken Seite kommt. Ich treffe den Ball leider nicht. Der rutscht mir ein bisschen ab und unglücklich gelaufen. Dann treffe ich den, das hat mich unheimlich geärgert. Aber die Mannschaft hat es gut aufgefangen, hat direkt, 4 Minuten später das 2:1 gemacht. Und tut mir leid, ist passiert und sollte nicht passieren.
Danach ging zumindest, was die Tore anging, so ein bisschen die Karim Adeyemi-Festspiele los. Wie ist das so, wenn man merkt, bei so einem Mitspieler klappt heute alles? Weil gefühlt hat der, glaube ich, nicht einen Ball daneben geschossen.
Unfassbares unfassbares Spiel von Karim. Wie er gegen den Ball gearbeitet hat, wie er mit dem Ball gespielt hat. Und das muss ein Anspruch sein. Karim, glaube ich, persönlich, dass er in den letzten Wochen schon einen Schritt nach vorne gemacht hat, nicht nur heute. Er hat schon in den letzten Wochen gut performt und ich hoffe, dass seine Verletzung echt nichts Schlimmes ist. Ich hoffe, er wird nicht lange ausfallen, und weil er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist.
Dann gab es nochmal Elfmeter, den hat dann Serhou geschossen. Gab es da zwischen euch, du lachst schon, gab es da eine Absprache?
Ja, er wollte den ersten schon schießen und ich habe gesagt, Serhou, ich fühle mich gut, ich schieße den heute. Und ich habe aber den auch gesagt, ich habe ihm gesagt, falls wir einen zweiten kriegen, wirst du den heute schießen. Und so kam es. Und Hauptsache, wir ziehen das Tor. Es ist egal, wer schießt. Hauptsache, wir machen den.
Er hat dann in der zweiten Halbzeit noch aus dem Spiel heraus getroffen. Das ist in der Champions League bisher noch nicht gelungen. Was macht ihn aus? Wie stark ist er jetzt schon?
Er ist schon sehr, sehr gut. Das sieht man ja. Die letzten Wochen, obwohl er von einer Verletzung kommt, performt er schon sehr, sehr gut. Er ist immer gut für ein Tor. Den kannst du eigentlich immer anspielen. Ich glaube, den zu verteidigen ist auch nicht immer einfach, weil er nicht immer vorne stehen bleibt, sondern er manchmal die Bälle abholt. Und ist ein sehr, sehr guter Stürmer, tut uns sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir werden noch eine Menge Spaß an ihm haben.
Auf der Gegenseite war Brendan Rodgers heute Trainer, unter dem du auch in Liverpool lange gespielt hast. Inwiefern ein besonderes Wiedersehen für dich?
Ja, schon besonders. Er hat mich genau fast vor 10 Jahren nach Liverpool geholt. Und ihm bin ich auch einiges dankbar. Ist ein großartiger Trainer, großartiger Typ. Und war auf jeden Fall schön, ihn wiederzusehen.
Tja, ob Brendan Rodgers diesen Abend in Dortmund auch so schön in Erinnerung behält wie Emre, weiß ich jetzt nicht. Bevor wir zum Unionsspiel kommen, es gab in dieser Woche noch eine Nachricht vom BVB. Habt ihr hoffentlich mitbekommen. Ein Ex-Unioner hat bei uns verlängert.
Julian Riasson bis 2028.
Und mit ihm hat unser Kollege Stefan Gable direkt nach der Unterschrift gesprochen.
Julian, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast deinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert bis 2028. Wie fühlt sich das für dich an?
Vielen Dank. Ja, ich glaube, ein bisschen ähnlich wie als ich herkam. Ich bin immer noch stolz. Was habe ich gesagt? Demütig auf Deutsch. Ja, nein, und ich freue mich einfach, dass ich hier weiter bleiben kannst. Ich fühle mich hier wohl. Ja, ich genieße jeden Spieltag, vor allem wenn wir zu Hause spielen. Ja, deswegen bin ich hier und ja, das will ich ja so lange wie möglich so haben.
Alte Försterei, du kennst das Stadion als Heimmannschaft natürlich, aber auch als Auswärtsmannschaft. Was kommt auf euch zu insgesamt?
Ja, das ist anders. Die Stimmung im Stadion. Viele haben so, die hassen eigentlich dort zu spielen, aber ich liebe es, weil immer wenn ich auf dem Platz bin, dann gewinne ich oder am meisten gewinne ich, auch wenn ich mit einem Dortmund-Emblem auf dem Brust habe, gewinne ich. Deswegen freue ich mich einfach.
Ich glaube, ich darf verraten, Julian Riasson wird im Kollegenkreis beim BVB nicht nur als Fußballer extrem geschätzt, sondern auch einfach als überragender, angenehmer Kerl.
Ja, also von mir eine Anekdote, ich werde das nie vergessen, wie er mal zu einem Fantreffen mit dem norwegischen Fanclub nach Dortmund gekommen ist und einfach 3 Stunden sich unter die Jungs gemischt hat, Freunde aus Norwegen noch mitgebracht hat und die waren da die ganze Zeit am Quatschen. Also eine kleine Geste vielleicht für ihn nur, aber Riesenwirkung, also die Jungs werden das nie vergessen, dass ein BVB-Profi so anfassbar und erlebbar war wie er an diesem Abend. Und ich finde, auf dem Platz, brauchen wir nicht drüber reden, ist er auch so dieser Typ Malocher und das kommt in diesen Breitengraden ja auch ganz gut an.
Wir freuen uns auf jeden Fall alle sehr, dass er uns erhalten bleibt. Und wenn ich so auf eure Kommentare unter dem Video schaue, ebenbürtiger Nachfolger vom Pischschuh, Maschine, bester Mann, underratedster Spieler bei uns. Ihr feiert die Verlängerung offensichtlich genauso.
Underratedster Spieler ist auch ein geiles Wort. Ne?
Interessanter Superlativ. Ne?
Ja, der Mann kam von Union, jetzt spielen wir genau da, morgen. Gefühlt ist bei Union viel im Wandel.
Hast du das Video gesehen, in dem sie ihr neues Stadionmodell vorgestellt
haben?
Ja,
das habe ich auch gesehen, das meinte ich aber jetzt gar nicht. Aber wenn du schon davon sprichst, 33.000 Stehplätze haben die da jetzt, wenn ich weiß gar nicht, wann es fertig sein soll, wenn es irgendwann mal fertiggestellt ist, das ist amtlich.
Union wächst und spielt gefühlt wieder wie zu besseren Zeiten. Meintest du das mit dem Wandel?
Ja, das meinte ich mit dem Mann. Also so, plakativ gesagt wieder so ein Urs-Fischer-Union, sag ich mal.
Die frühe Urs-Fischer-Phase, wenn man so möchte. Jetzt mit Bo Svensson, den Nuri ja auch sehr schätzt.
Ja. Aber sie haben jetzt verloren, last minute in Gladbach, 1-0.
Viele Tore fallen auch nicht, wenn Union auf dem Platz steht. Nach 5 Spielen ist ein Torverhältnis von 4-3. Könnte man so zusammenfassen, defensiv absolute Spitze, offensiv eher unteres Tabellendrittel.
Wir haben aber auswärts in dieser Saison auch noch nicht so viel auf die Kette gekriegt. Also ich war ja mit in Bremen dabei und ganz ehrlich, ich weiß auch bis heute noch nicht, was ich aus diesem Spiel mitnehmen soll. Und ja, komm, Stuttgart, lassen wir lieber.
Größte Aufgabe für Nuri und sein Trainerteam dürfte ohnehin sein, wie bauen sie den BVB-Angriff auf, gerade auch personell, ja. Denn zwei, die gegen Celtic noch geglänzt haben, werden leider ein paar Wochen ausfallen.
Ja, und nicht nur die zwei, ne?
Ja, es gibt eine Reihe nicht so schöner Personal-News, die hat Nuri eben bei der PK verkündet und damit starten wir jetzt auch direkt rein.
Wir haben einige Ausfälle. Juju und Karim werden eine Zeit ausfallen. Wir rechnen damit, dass die nach der Länderspielpause im November wieder zur Verfügung stehen. Beide sind raus. Gio hatte leider ein Setback. Bei ihm sieht es auch ähnlich aus. Und Filippo ist im Aufbautraining, hat gute Teile, also viele Teile mitgemacht. Da gehen wir aus, dass er jetzt hoffentlich in der Länderspielpause wieder bei uns ist. Donny war ja krank und ist hoffentlich dann heute wieder im Training. Was war's? Ja, nächstes Mal nehme ich meinen Zettel mit, aber zum ersten Mal habe ich etwas schlechtere News für euch. Ja.
Wir machen weiter mit Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten.
Ja, dann nochmal nachfragen. Bei Julien Duranville ist es uns nicht aufgefallen während des Spiels. Wird es eine Verletzung, die aus der Belastung herkommt? Und welche Art der Verletzung ist es genau?
Ja, er hat was Oberschenkel gespürt, hat das Spiel durchgespielt, hat bei irgendeinem Sprint, glaube ich, wie er mir das erklärt hat, hat er ein bisschen was gemerkt. Ja, und jetzt ist er erstmal leider raus. Bitter natürlich, weil er auch auf einem sehr, sehr guten Weg war, aber es gehört leider dazu und wir warten auf ihn. Er wird wieder da sein und dann wieder seine Leistung bringen.
Katharina Küpper für Ruhr24.
Dann kommen wir doch mal zu den erfreulichen Nachrichten. Julian Riasson hat verlängert. Ja. Wie sehr hast du dich gefreut, dass es so langfristig auch ist und was bedeutet er für die Mannschaft?
Ja, ich bin extrem glücklich darüber. War auch eigentlich ein No-Brainer für uns, dass wir da verlängern wollen und war sehr, sehr klar. Ein sehr, sehr guter Typ. Ein Typ, der immer zuerst an die Mannschaft denkt, der sein Herz auf den Platz lässt und ja, als Trainer hat man sehr gerne solche Spieler in seinem Kader und wie gesagt, das war ein absoluter No-Brainer, sehr verdient und ja, freue mich, dass die nächsten Jahre bei Borussia Dortmund mit ihm weitergehen.
Christian Wob für die Funke Mediengruppe.
Hallo zusammen. Ihr hattet jetzt innerhalb von wenigen Tagen diese beiden Extreme, dieses Stuttgart-Spiel und danach als Antwort darauf dieses Celtic-Spiel. Bei der Saisoneröffnung hatten Sie gesagt, dass Sie um Zeit und Geduld bitten. Wenn wir jetzt mal diesen ganzen Prozess Borussia Dortmund, die Neuentwicklung uns anschauen, an welchem Punkt seid ihr da gerade? Und so aus Ihrer Sicht, sind Sie im Plan von der Entwicklung und oder was Sie sich vorgestellt haben in dieser Entwicklung? Und sind diese Rückschläge eben dann darin auch einkalkuliert?
Ja, wo stehen wir? Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich, wenn wir jetzt die Niederlage in Stuttgart nehmen, ich habe das auch ganz klar und nüchtern analysiert. Klar willst du nicht 5-1 verlieren, klar willst du nicht auf diese Art und Weise auf dem Platz stehen, aber in einer Entwicklung passieren solche Sachen mal. Und so wie jeder Ball bei Stuttgart an dem Tag reingegangen ist, ist bei uns jetzt am Dienstag jeder Ball reingegangen. Und trotzdem haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ich habe das ja nicht einfach so, weil es sich gut anhört, gesagt, trust the process, sondern weil es einfach so ist, wenn etwas zusammen wächst oder wachsen soll, da braucht man einfach Zeit. Wir sind jetzt, wenn wir das Stuttgart-Spiel nehmen oder jetzt das Celtic-Spiel, dazwischen hatten wir mindestens 10 weitere Sitzungen. Wir hatten vielleicht 7, 8, 9 Einheiten, Trainingseinheiten, wir hatten Videoanalysen, wir haben Einzelgespräche mit den Spielern geführt, was muss besser gemacht werden, was muss im Pressing besser gemacht werden, etc. Und jeder Tag in dieser Entwicklung ist extrem wichtig. Ja, wir haben gestern trainiert, wir haben gestern Kleinigkeiten mit einzelnen Spielern besprochen, ich war gestern ganz kurz in der Kabine, 2-3 Minuten, habe gesagt, was ich denke, so, das ist alles ja, Part von diesem Prozess und ich weiß, dass sich das dann so anhört, ja, man sucht nach Ausreden, überhaupt nicht, also noch klarer, wie wir das Spiel analysiert haben gegen Stuttgart, kann man nicht, nur ich kann das Spiel jetzt gegen Celtic auch sehr, sehr gut einordnen, also ist jetzt nicht so, dass wir uns alle in den Armen legen und denken, wir sind die coolsten, weil wir jetzt 7-1 gewonnen haben.
Jürgen Kors.
Ja, dann daran gleich anknüpfend. So ein hoher Sieg kann natürlich erstmal auch ein bisschen Selbstvertrauen geben, so ein Brustlöser sein. Aber ich glaube, so, das Spiel war keine 10 Minuten alt, da kamen die ersten Stimmen, die mahnten. Jetzt geht es am Samstag zu Union Berlin, eins der unangenehmsten Auswärtsspiele der Saison vielleicht. Ja. wie viel Mahnen ist drin, wie viel kann man aber auch diesen Schwung mitnehmen und welchen Typ verkörpert Nuri Schein in dem Moment?
Erstmal müssen wir lernen, auch Siege zu genießen, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein bisschen, glaube ich, verloren gegangen in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, dass alles so selbstverständlich ist. Ein 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow darf niemals normal oder ja, Business as usual sein, sondern, das habe ich auch gesagt, es ist wichtig, dass wir uns darüber freuen, weil dafür machen wir das, weil wenn wir verlieren, kriegen wir auch auf die Fresse, was auch absolut okay ist. Trotzdem darf es nicht so sein, ja, Siege werden dann einfach so, ja, abhaken, weiter geht's. So, das ist schon mal klar, aber danach muss es schnell weitergehen, weil wir in 3-4 Tagen dann gegen Union Berlin bei einem sehr, sehr unangenehmen Gegner auswärts spielen. So, aber diese Balance muss einfach stimmen, dass man sich auch mal gönnt, diese 24 Stunden vielleicht mal zu sagen, okay, jetzt genießen wir das auch mal. Ja, dass ein Karim 3 Tore macht, dass Seru so gut spielt, dass Emre ein super Spiel macht, so all die Sachen, die Jungs sollen das auch fühlen. Und danach ging es für uns einfach nur noch um Union Berlin. Nach diesen 24 Stunden haben wir ganz klar gesagt, was uns dort erwartet. Heute haben wir eine Einheit, nochmal den Gegner vorstellen und dann fahren wir dorthin und wissen, dass wir daran gemessen werden, alle 3 Tage diese Leistung zu bringen. Und ja, wir werden vorbereitet sein. Aber ich brauche meine Mannschaft nicht mahnen. Das würde ich nicht so wirklich in den Mund nehmen. Aber wir wissen, das werden wir gewinnen. Die Welt ein bisschen cooler aussieht.
Patrick Berger.
Ja, Nuri, 6 Tore in 5 Spielen. Seru Gerassi gerade in absoluter Topform. Fühlen sich wahrscheinlich auch ein bisschen bestätigt, sich dafür eingesetzt zu haben, dass er am Ende kommt. Was kann er der Mannschaft nochmal geben? Vielleicht auch anders als Niklas Füllkrug. Hebt er sie auf ein anderes Level? Und es war ja auch ein Stück weit angedacht, so in den Gesprächen auch mit Maxi Bayer, dass es vielleicht eine Doppelspitze mit ihm und Gerassi gibt. Wird man das vielleicht am Wochenende auch sehen?
Ich würde sehr, sehr ungern Spieler miteinander vergleichen. Fülle war ein wichtiger Part für uns, dass wir letztes Jahr auch im Champions League-Finale standen, hat auch seine Leistung gebracht. Natürlich sind das meiner Meinung nach 2 verschiedene Typen oder Arten von Neunern. Seru, ich rede lieber über Seru, weil er jetzt mein Spieler ist. Also Seru ist für uns einfach wichtig, weil er... Ja, wenn man gesehen hat, wie der auch wieder gepresst hat, ich fand auch sehr, sehr gut, wie er die Spieler angemahnt hat, wenn die mal ein bisschen nonchalant wurden. Das fand ich auch gut und er hat hier direkt eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen, ohne sich zu wichtig zu nehmen. Und ja, ich musste irgendwie mich nicht dafür einsetzen, dass wir Seru Gerassi holen. Also ich wollte ihn auch unbedingt haben, deswegen bin ich extrem glücklich, dass er hier ist. Doppelspitze. Lassen wir uns offen. Maxi kann auf allen 4 Positionen vorne spielen, die wir gerade haben. Und habe ich ja schon mal gesagt, dass er extrem wichtig ist für uns oder wichtig sein wird. Und ja, klar, die beiden zusammen auf dem Platz, da hast du schon extrem viel Qualität da, ja.
Jürgen Kors.
Ja, wir haben gerade über Julian Riasson gesprochen, der von Union Berlin zum BVB gekommen ist. Im Sommer ist ein Außenverteidiger die andere Richtung gegangen. Freuen sich auf das Wiedersehen mit Tom Rothe. Und warum war es richtig, ihn gehen zu lassen? Und trauen Sie ihm vielleicht noch ein bisschen hinterher?
ja, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Wirklich. Wir hatten einige Gespräche im Sommer auch. Es war sein Wunsch, dass er diesen Schritt gehen will. Und wenn du dann ja so einen Typen vor dir hast und der dich wirklich darum bittet, dass er diesen Schritt dann gehen will und dann man als Club auch abwägen muss, okay, macht es Sinn, dass wir ihn jetzt weiter behalten oder geht man diesem Wunsch entgegen? Und ja, bei Tom war es einfach so, dass wir gemerkt haben, okay, er will das machen und ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Ich kenne ihn nicht lange, klar, aber wirklich sehr, sehr angenehm und ich habe jetzt auch gesehen, dass er viel spielt und freut mich für ihn, für seine Entwicklung und wir wissen ja alle, dass wir ein Auge drauf haben, wie es sich bei ihm entwickelt und wir kennen auch seine Verbindung zu unserem Verein, deswegen alles gut.
Machen wir mit Jürgen Kors nochmal weiter.
Sprechen wir nochmal über den Gegner. Union Berlin war jahrelang Urs Fischer und seine besondere Art und die Herangehensweise des Fußballs. Was hat sich verändert unter Bo Svensson und worauf müssen Sie besonders aufpassen?
Ja, also viel mit Statistik arbeite ich nicht, aber wenn man erst 3 Gegentore bekommen hat, das heißt schon was in der Bundesliga nach 5 Spielen. Haben eine sehr, sehr gute Stabilität. Ich glaube, das letzte Jahr war für Union, glaube ich, nicht so gut, aber jetzt haben sie sich wieder mit einem Trainer, von dem ich eine sehr, sehr hohe Meinung habe, der auch einige sehr, sehr gute Trainer hatte. Und ja, man erkennt eine Handschrift von einem Trainer. 3 Tore zu kassieren nach 5 Spieltagen ist außergewöhnlich. Ja, aber auch die wenigen Chancen, die sie zulassen, ist außergewöhnlich. Dazu kommt das Stadion, dazu kommt ein Auswärtsspiel. Also im Gesamtpaket ist das ein unangenehmer Gegner, der auf uns morgen dort wartet.
Ja, ja, das war die PK. Tobi, was meinst du? Bringt er jetzt die Doppelspitze Guirassy Bayer?
Sie ist auf jeden Fall eine Option, aber Nuri hat ja auch schon gesagt, Maxi Bayer kann alle 4 offensiven Positionen spielen. Heißt, vielleicht spielt er auch auf dem Flügel oder auf der 10. Und wenn er spielt, und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, dann ist diese Doppelspitze vielleicht auch nur temporär immer eine Option, die die gegnerische Verteidigung vor Probleme stellen kann.
Also ich fände es spannend. Haben wir eigentlich unter Nuri mal mit einer Mittelfeldraute gespielt?
Du meinst so eine klassische Raute, Can auf der 6, davor Sabitzer, Metscher und Brandt auf der 10.
Genau, so in etwa.
So viele Spiele haben wir jetzt unter Nuri noch nicht gespielt. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir das gemacht haben. Findest du, das wäre auch eine gute Option?
Ja, also ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber ich will einfach nur mal so aufzeigen, wie viel Fantasie immer noch in diesem Kader drin steckt, auch wenn er zugegebenermaßen jetzt ein bisschen ausgedünnt ist.
Wenn er mit Raute spielen sollte, dann brauchst du aber auf jeden Fall auch 2 Außenverteidiger, die viel Offensivdrang haben. Ja. Ich hätte da 1-2 Namen im Kopf, aber schauen wir mal, es bleibt spannend.
Eine Stunde vor dem Spiel, also so 14:30, kennen wir dann die 11 Namen. Union und Borussia Dortmund, das sind 2 Teams, die zu Hause noch keinen Punkt abgegeben haben. Mit Tom Rothe im Union-Trikot, mit einem Julian Brandt, der sein 165. BVB-Bundesligaspiel machen könnte und damit tatsächlich genauso viele hätte, wie er im Trikot von Leverkusen schon absolviert hat.
Und gewinnt der BVB morgen, dann wäre es für Jule gleichzeitig der 100. Bundesligasieg als Borusse.
Ja, ihr merkt schon, ein bisschen Nerdwissen noch hinten raus, denn wir sind am Ende dieser Folge. Tobi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne?
Sehr gerne.
Morgen dann Nettradio ab 15:30, wahrscheinlich mit dir und Boris.
Aus der alten Försterei, so ist der Plan.
Sehr gut. Also, Empfehlung von mir, das BVB-Nettradio einschalten, bringt ein Auswärtssieg mit, ne? Verkackt's nicht wieder. Und erstmal eine gute Reise gleich.
Danke.
Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Oder schreibt eine Mail an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.